es läuft. Wir brauchen ja immer noch ein bisschen Vorgeplänkel, weil ich bis jetzt immer noch nicht rausgefunden habe, wie lange man davor reden muss. Ich würde dir deinen Zettel nochmal rübergeben.
Ich habe mehr Zettel, du darfst den auch behalten.
Oh, ich darf den Zettel behalten.
Ich habe einen Fahrplanzettel gemacht, heute haben wir beide Zettel.
Darf ich jetzt nochmal, bevor wir das Intro starten, mein Lied zur Folge präsentieren?
Los geht's.
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na.
Und Sound ab.
Und Sound ab, bitte, hier kommen wir.
Herzlich willkommen bei
Anke und dem Wahnsinnigen, Lehrertochter und Zimmermannssohn. Wir haben heute beste Laune, haben wir eben gerade gemerkt.
Naja, die Ankündigung heute Morgen war, ich weiß noch nicht, ob ich fertig vorbereitet bin, ich kränkel und außerdem bin ich stinksauer. Was zum Thema heute total passt, weil ich habe schon Herzchen in den Augen und sie schweben um mich rum und ich bin ganz verliebt.
Das könnte ich jetzt aus dem Kontext gerissen ein bisschen, naja, wir lassen das besser. Ich bin ein bisschen
ins Leben.
Ein bisschen
hätte den Satz vielleicht zu Ende machen sollen.
Ja, ich bin ein bisschen eigenartig heute, glaube ich. Ich hatte gestern einen ziemlich miesen Tag. Das muss ich dir nachher noch erzählen, glaube ich. Kränkelt habe ich ja auch schon angekündigt.
Behalt's bloß bei dir.
Ja. Ja? Aber im Grunde meines Herzens, in meinem Karnevalistensein der letzten Wochen und aus dem Lied des Anfangs ist doch bei aller Müdigkeit noch ein wenig Partystimmung dran.
Oh Gott.
Und
also,
es wird eine tolle Kombination.
Wir starten den Podcast mit.
Es ist so ein bisschen wie der selbstgebrannte Todesmische von dem örtlichen Dorf Deppen. Bei dem man nicht weiß, wie die Mische kickt. Also so irgendwie.
Also Heiko, was ist eigentlich los heute Morgen? Bisschen Kontenance, es geht um eine ernste Angelegenheit. Wir haben uns für dieses Jahr ja vorgenommen, dass wir in jeder Podcast-Folge einen Feiertag, einen besonderen Tag des jeweiligen Monats, in dem unsere Folge kommt, beleuchten.
Mhm.
Und was würde im Februar besser passen als der Rosenmontag? Nein.
Ich würde jetzt gerne so Geräusche machen, so, aber das funktioniert nicht so.
Er macht nicht nur Geräusche, er macht auch Bewegungen dazu.
Es ist ein Audiomedium, ich lerne das noch.
Jedes Mal aufs Neue. Nein, wir wollen uns heute mit dem Valentinstag beschäftigen und ich hatte ja schon meinen ersten großen Unterhaltungsfaktor, als ich mir diesen Valentinstag genauer angeguckt habe, weil in englischsprachigen Ländern, beispielsweise den USA oder Großbritannien, ist das nicht nur Valentinstag, sondern auch der nationale Tag des Kondoms.
Aha.
Wie passend kann es eigentlich sein?
Fun Fact am Rande aus
Safe Love kann ich dazu noch
aus
sagen.
Aus meinem Lebensalltag momentan. Ich habe festgestellt, dass Valentinstag mitten in die Karnevalszeit fällt, nämlich auf den Karnevalssamstag. Und ich wegen dem Valentinstag nicht auf einen Karnevalszug kann. Weil
du ein romantisches Date hast, oder?
Also ich bin dabei, wenn Leute ein romantisches Date haben, weil ich habe Hochzeit mittags um 2.
Oh, am Valentinstag, oh, da geht mein Herz ja noch mehr auf.
Ja.
Guck mal, siehst du die Herzen hier? Ping.
Es ist ein Audiomedium.
Ping.
Mit der Hand so und dann ist ein bisschen.
Ping. Ach, wie schön.
Das ist eine witzige Geschichte irgendwie. Ich hatte dann eine Anfrage für eine Trauung und dann 14.02. Ja, Valentinstag, wie süß, machen wir. Als ich dann im Traugespräch mit den beiden war, sagten wir dann so irgendwann so, uns ist schon bewusst, dass das Karnevalssamstag ist. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Wir wurden auch schon kritisch dafür angeguckt, aber wir haben jetzt ja schon alles gebucht und gemacht und oder machen wir das halt.
Heiraten die zwei dann auch im Pärchen-Karnevalskostüm? So als Milch und Schokolade, wie die Werbung eines großen
Schokoladenherstellers? Ich habe jetzt wieder ein Lied im Kopf. aber wir lassen das jetzt.
Nee, jetzt hau raus.
I got sunshine on a cloudy day.
Vielleicht hast du ein halbes Lied im Kopf.
Ja, ja, eine textsicher.
Okay.
Aber das ist, ich fand es irgendwie süß.
Ja, auf jeden Fall, wie schön.
Und die beiden sind auch cool.
Oh, dann wünschen wir doch dem Brautpaar nur das Beste.
Ja, es wird eine sehr, sehr lustige Trauung.
Wieso, weil du im Karnevalskostüm kommst?
Nee, nee, weil ich schon...
Ich meine, dann ist ja dein Altweiber-Donnerstag-Kostüm schon einmal, damit könntest du
eine
sexy Valentinstags-Hochzeit hinlegen.
Oh Gott. Nee, die Braut möchte gern den Bräutigam mit einem Lied zu ihrem Einzug überraschen, wo sie fragte, kann ich das machen? Als es hieß, das Lied ist aus Star Wars, dachte ich mir,
aber bitte, sowas. Wir spielen Extended Version.
Wir machen hier alles.
Wir machen hier alles.
Wenn es Imperial March ist, bezahle ich Ihnen auch noch, keine Ahnung, oh, wir lassen
es. Meine weitere Recherche zum Valentinstag hat ergeben, und damit landen wir ja schwuppdiwupp in deinem Fachgebiet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das auf den Heiligen zurückgeht, der Valentinstag. Ich hätte tatsächlich gedacht, das ist irgendein kommerzieller...
Ja gut,
Wahnsinn.
Man muss ja, finde ich, fairerweise schon auch sagen, dass es viele so Tage gibt, die überraschenden kirchlichen Hintergrund haben, mit dem man ja eigentlich so gar nicht rechnet. Ich muss hier gerade das Papier abholen, Entschuldigung, weil sonst
ist mit meinem Kopf. Der Pastor ist gestresst, ja.
Ja, nun gut. Ich habe damit tatsächlich, ich wusste das, mir war das bewusst, aber das ist irgendwie manchmal überraschend, was da so alles schon an kirchlichem Hintergrund steht, wobei man ja bei dem heiligen Valentin so sagen muss, dass das wie immer bei frühchristlichen Märtyrern ist. Man weiß ja nie so ganz genau, wer da wie existiert hat, was die im Detail wirklich gemacht haben, ob es den wirklich gab, ob der, auf den es da zurückgeht, so mit nur mehrere Personen waren und man hat dann aus mehreren Personen eine gemacht. Das ist ja immer bei diesen frühchristlichen Dingen immer so ein bisschen besonders. Ich kenne mich da jetzt auch im Detail nicht immer 100% sattelfest aus. Aber es ist halt, also es gibt auch so eine weibliche Heilige. Ich glaube, es ist entweder Cecilia oder Agnes. Da ist man auch nicht so ganz genau schlüssig, ob es die gab oder ob da nicht mehrere Frauengeschichten irgendwie zusammen zu einer Heiligen gebastelt worden sind. Weil sich die Themen in vielen Dingen gleichen. So halt auch bei Valentin. Also grundsätzlich gibt es zwei Valentin. Auch was immer der Plural ist. Und nachdem wir eben schon mal drüber gewitzelt haben, der hieß ja ursprünglich nicht Valentin, sondern Valentinus, weil Römer. Und da enden Männernamen, glaube ich, mehrheitlich auf Us.
Okay.
Und also entweder ist es der heilige Valentin von Rom oder Valentinus von Rom oder Valentinus von Terni. Wobei man ja da so ein bisschen Unterschiede feststellen kann, dass der eine eben nur Priester war, während der andere immerhin Bischof war. Der braucht, dass man das eben mit Liebe verbindet, hat tatsächlich irgendwie einen sehr ernsten Hintergrund, was ja aber auch, glaube ich, zu dieser damaligen Zeit, wenn man sich anguckt, wann das alles mal irgendwie entstanden ist oder wann deren Heiligenlegende spielt, das ist ja alles so... 3. Jahrhundert, als Christentum noch nicht so die Staatsreligion war und die Christen tendenziell eher in welchem Grad auch immer verfolgt worden sind, wo man da ja auch irgendwo gefordert war, entweder sich zu denken, nee, Christentum, ich möchte jetzt nicht Kopf und Kragen dafür riskieren, ich bin dann doch lieber heidnisch, römisch, religiös und opfer den 18 Göttern, die es gab. Da braucht es ja, glaube ich, schon auch manchmal ein bisschen Mut zu sagen, es ist mir egal, dass es mein Leib und mein Leben kostet. Ich stehe zu meinem christlichen Glauben, weil mir der wichtig ist. Das damals ja ein sehr, sehr starkes Thema war und dann ja auch irgendwie entweder Familien entzweit hat, weil es ja durchaus sein kann, dass der Papa sagt, mein Sohn ist Christ, das gefällt mir gar nicht. Und man dann da durchaus auch die eigenen Kinder vor staatlichen Behörden verraten hat, was so Märtyrerakten ja auch immer mal wieder erzählen. Oder es eben auch Paare gab, die gesagt haben, nö, wir sind als Familie Christ geworden, wir stehen dazu, werden deswegen verfolgt. Und da eben wohl einen heiligen Valentin, ob jetzt Terni oder Rom, das ist ein bisschen strittig, gab, der explizit auch christliche Paare gesegnet hat und Trauungen gehalten hat, die eigentlich verboten wohl gewesen sind.
Und Gottesdienste trotz Verfolgung, ne?
Gefeiert hat und denen Blumen geschenkt hat. Das habe ich gelesen.
Ah, guck mal. Ja. Und dann hört man relativ lange nichts mehr davon, ne? Bis im 14. Jahrhundert dann irgendwie das Fest des heiligen Valentinus gefeiert wird als Tradition höfischer Liebe. Da gibt es irgendwie einen britischen Dichter, der da diesen Begriff der romantischen Liebe irgendwie aufbringt.
Ja, wobei ich tatsächlich gelesen habe beim Gucken für die Folge, da war ich auch, wie gesagt, nicht 100% sattelfest drin, so in der typisch katholischen Reliquienverehrung des Frühchristentums, Schrägstrich, dann ja auch irgendwo Mittelalter, frühneuzeitlichen. Reliquienverehrung ist ja bei uns in der katholischen Kirche immer so ein Ding, das muss man mögen oder nicht. Es hatte damals aber schon auch nochmal einen sehr hohen Stellenwert, weil aufgrund der Perspektive, dass man ja irgendwie noch so ein bisschen Gott als so eine Kraft gesehen hat, die irgendwie gerade bei medizinisch schwierigen Dingen immer irgendwie Hilfe zur Verfügung stellt, weil die medizinischen Fachkenntnisse damals ja schon eher einen eigenen Stand hatten, wenn man so an klassische Dinge denkt, es gibt vier Elemente auf der Erde oder irgendwann, als das Thema Aderlass aufgekommen ist. Also das war ja alles mehr so ein bisschen wie heute, würde man sagen, wie bei der Muppet-Klinik. So irgendwie. Was ja auch nicht böse gemeint ist, aber ich meine, medizinische Entwicklung ist ja, glaube ich, erst in der Spätneuzeit, in der Moderne, richtig aufgebrochen, weil ja sich immer weiter Dinge ergeben haben. Sodass halt so das Thema Gott, der mich in Krankheiten nicht nur begleitet, sondern halt damals halt schon auch noch einen hohen Stellenwert hatte, weil man ja Gott irgendwie auch zuschreibt, dass Gott sich um die Menschen sorgt. Und Reliquien und Heiligenverehrung ja immer auch damit verbunden war, dass die Heiligen besonders Fürsprache halten sollen, dass man in seinen Gefahrensituationen, egal ob jetzt gesundheitlich oder Lebenssituation,
ist ja bis heute noch so, ne?
Begleitet ist. Und ich kam deshalb da drauf auf diesen langen Monolog über Reliquienverehrung, weil es ja auch zu einem der Heiligen Reliquien gibt. Es gibt, müsste das jetzt gerade nochmal nachgucken, aber einer liegt im Glaskasten als Gesamtreliquie in so einem Kasten drin, dass man ihn quasi mit Wachs überzogen die Leiche erahnen kann. Weil das ist halt sowas typisch Katholisches, was für manche irgendwo Befremden auslöst, aber eben mit dem Hintergrund, den ich eben erzählt habe, für die Menschen, die den dann vor Jahrhunderten da reingepackt haben, einen Sinn ergibt. Und ich glaube, von dem anderen gibt es zumindest mal, entweder ist das derselbe oder es gibt auch noch ein Kopfreliquiar. Teilweise in Rom. Nicht witzigerweise, ist auch jetzt falsch formuliert, aber in der Nähe von uns, so nicht ganz so nah, aber doch schon irgendwie greifbar, im Bistum Trier, sprich in der Nähe von Saarburg, gibt es eine Valentinkirche, St. Valentin in Ockfen. Da gibt es auch Reliquien des heiligen Valentin.
Also herzliche Einladung am Valentinstag mit dem oder der Liebsten
nach Ockfen zu pilgern. Und um da noch den Bogen, was Valentinus betrifft, rund zu machen. Er ist ja nicht nur Schutzpatron der Liebenden, sondern auch der Epileptiker. Also der sich besonders unterstützen für Menschen mit Epilepsie einsetzen soll. Woher das kommt, ist mir beim Recherchieren selbst nicht aufgegangen, aber ich glaube, das ist auch wieder so dieses Thema von Epilepsie ist ja in ihrem Krankheitsbild, glaube ich, eine Erkrankung, die für Außenstehende, die keinen medizinischen Background im Ansatz haben, ganz, ganz gruselig aussieht, weil es ja für mich so, was epileptische Anfälle betrifft, ja viel mit Schütteln, Zittern.
Das ist Kontrollverlust, ne?
Ja, das ist, glaube ich, in dem damaligen Background hat das, glaube ich, wenn man noch so im Ohr hat, dieses der Teufel und Besessenheit. Also ich glaube, viele besessenen Geschichten biblischer Art sind jetzt keine klassischen Dämonenbesessenheiten, sondern das Erleben von medizinisch nicht für den damaligen Horizont erklärbaren Grenzerfahrungen. Also da würde ich vermuten, dass der ein oder andere Epileptiker, der damals einen Anfall gehabt hat, als dämonisch besessen klassifiziert worden ist.
Ich frage mich jetzt gerade, wie wir von dämonisch besessen zurück zur Liebe kommen. Können wir vielleicht auch dämonisch besessen von Liebe sein? Aber wir kommen da im Verlauf vielleicht also nochmal drauf.
Grundsätzlich finde ich schon auch. Also.
Ja, was ich total süß fand, war das älteste erhaltene Werk eines Liebesbriefes oder eine Liebesbekundung zum Valentinstag geht zurück ins 15. Jahrhundert. Und zwar hat Herzog Karl von Orléans geschrieben, ich bin schon krank vor Liebe, meine süße Valentine. Guck mal, da kommt der Dämon auch so ein bisschen wieder raus, ne?
Das wäre
so. Und man würde ja auch in Shakespeare, Hamlet und so, kommt ja diese große, schwere Romantik der Liebe auch zum Tragen.
Hamlet habe ich bewusst, glaube ich, mal gelesen, aber nicht ganz im Ohr und im Kopf.
Und ich habe aber was gelesen zum Jahreswechsel in so einer klassischen Frauenzeitschrift, wo ich bis heute nicht so genau weiß, warum sie in meinen Einkaufswagen landet, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich kein klassischer Frauenzeitschriftenleser bin.
Was ist denn eine klassische Frauenzeitschrift?
Ja, die man in der Zeitschriftenkrabbelkiste im Discounter an der Kasse findet.
Wir könnten doch jetzt einfach mal 5 Frauenzeitschriften nennen und eine davon ist dabei und bei der nickst du mal für mich.
Ich krieg überhaupt gar keine aufgezählt. Kriegst du 5 Frauenzeitschriften aufgezählt? Jetzt wird's aber verwegen hier.
Brigitte, Bild der Frau, Frau im Spiegel, Wendy.
Das ist eine Pferdezeitschrift. aber tatsächlich hast du es schon benannt.
Also es war entweder die Brigitte, die Frau im Spiegel oder Bild der Frau. Ah, okay, gut. Ja. Ich habe das Nicken bei irgendeinem.
Ach so, ja, aber mein Nicken passt jetzt nicht zur Aufzählungsreihenfolge. Naja, jedenfalls hat ein Paartherapeut einen Artikel geschrieben und sich im Grunde in diesem Artikel, das war wirklich herzallerliebst, sich bei seiner Frau für die kleine Liebe bedankt.
Was ist denn die kleine
Liebe? Ja, darüber wollen wir ja jetzt sprechen, Heiko.
Ich bin ungeduldig.
Wir können ja jetzt die Pointe nicht vorwegnehmen.
Ist da ein Witz dran verbunden, weil Pointe, oder?
Nein. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wir können keine Witze machen.
Du musst mich
heute
ein bisschen einfangen. Ich bin heute der.
Ich merke das schon. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dich ernst nehmen kann, wenn ich auf deine Socken schaue. Da geht es ja schon los.
Was soll ich? Soll ich jetzt meine Socken dir zuliebe ausziehen?
Nee, lass sie an. Alles unter Kontrolle. Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich sehen könnte, dann würdet ihr, ich weiß gar nicht.
Formulierung.
Ich weiß gar nicht. Wie heißt es?
Das ist Grogu, Baby Yoda aus The Mandalorian aus Star Wars.
Heiko hat grüne Socken an mit 2 Augen und 2 Ohren, die abstehen.
Ja, Grogu.
Ja.
Ist Jedi.
Bitte nehmen Sie Ihren Pastor ernst nicht. Okay.
Du kennst mich jetzt lang genug.
Ja, das macht, weiß ich nicht, ob ich dich kenne. Das werden wir jetzt herausfinden. Ernste Angelegenheit hier.
Warte, ich channel gerade mein Inneren.
Ich habe ein Zitat gemobst aus dem Artikel. Ja. Je unruhiger die Zeiten, desto mehr sehnen wir uns nach flammender Leidenschaft und totaler Erfüllung und übersehen dabei möglicherweise, was uns wirklich glücklich macht. So.
Ja.
Wie viele Brautpaare triffst du in der Vorbereitung auf Eheschließungen, die dir mitteilen, sie hätten die große Liebe gefunden?
Interessanterweise, ich neige heute dazu, zum Ausschweifend erzählen, aber das ist jetzt, glaube ich, in dem Fall egal. Wir müssen ja irgendwie Zeit überbrücken und Strecke
machen. Das stimmt überhaupt nicht, ich habe hier.
Also interessanterweise gehört zu meiner Trauvorbereitung für Trauungsgottesdienste so ein Standardrepertoire an Fragen. Das ist zum einen, ich frage leidenschaftlich gerne Kennenlerngeschichten ab, weil ich es interessant finde. Und zum anderen, was so Brautpaare total gerne zusammen machen und lass als drittes auch gerne Ehepaare in Spe einander beschreiben.
Oh, okay.
Was durchaus manchmal witzig ist.
Für was Außenstehende,
bei
ja.
Bei Kennenlerngeschichten immer irgendwie zutage gefördert wird, ist so das Thema, wie unterschiedlich man so die für sich gefühlte Liebe des Lebens kennenlernen kann. Weil es da echt eine unfassbare Bandbreite gibt. Was ich auch bei Kondolenzgesprächen tatsächlich, wenn ich Witwen oder Witwer danach frage, nach ihrem Ehepartner, der verstorben ist, wo man sich kennengelernt hat, wo ich auch erlebe, dass sich das ja kolossal wandeln kann und wird. Also wenn ich gucke, in Kondolenzgesprächen ist es so bei der Generation über 80 oft so dieses Thema, der wohnte, keine Ahnung, in der Eifel. Wir sind dann ans Wochenende in die Eifel mal gefahren, weil da irgendwas los war. Und wir haben uns an Karneval getroffen, auf einer Wallfahrt oder bei der Kirmes. Also die Möglichkeiten, sich kennenzulernen, waren damals ultra begrenzt, beziehungsweise musste man in weiteren Radius gehen. Heute ist das Radius-Thema nicht so groß, aber dafür vielschichtig im Sinne von...
Ah, da kommen wir gleich nochmal
drauf. Im Sinne von Tinder, was nicht, Gottes Willen, nicht verwerflich ist. Schulkameradinnen oder Kameraden, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Wir haben uns irgendwie nach einer Trennung, haben wir uns irgendwie kennengelernt und ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Partnerschaft, das hatte ich schon mal. Oder er fand mich sympathisch, aber ich fand ihn zum Kotzen, um es mal platt zu sagen. Also das finde ich immer unterschiedlich, aber so dieses Thema von er ist die Liebe meines Lebens, das habe ich so verbalisiert tatsächlich. Also ich kann mich an kein Ehegespräch in den letzten 11 Jahren erinnern, wo das in dem Maß Thema war.
Weil was das ja meistens grundsätzlich für mich gut
eher,
ist.
Ja, mehr so ein Ding ist, das würde ich noch gerade da ergänzen wollen, weil ich damit den anderen verklären und auf Podeste stellen, in dieser für mich so Liebe in Phasen denkenden, finde ich das für einen Start in, wir sitzen hier und wollen kirchlich heiraten und in dem Bewusstsein, dass wir nur einmal kirchlich heiraten können, finde ich so Formulierungen eher ein bisschen schwierig. Da sitze ich tendenziell mit meinem Menschenkenntnisbauch an der Stelle immer so, würde ich mit einem bisschen schlechten Gefühl sitzen.
Und tatsächlich ist es ja auch so, ne? Also die große Liebe, die uns vorgelebt wird in Songs, im Film und in den Medien, die kann ja so gar nicht existieren, weil unsere Beziehungen selten im endlosen Sonnenschein der ewigen Liebe stehen. Also es gibt Missverständnisse, Konflikte, Streit, Affären.
Ja, ich finde es für mich schwierig, da jetzt viel zu beizutragen, weil das aus dem Mund eines Zölibatärlebenden jetzt ein bisschen alles so wie der Blinde versucht, die Landschaft zu beschreiben, ist aber so aus meiner Wahrnehmung als Außenstehender in dem Kontext denke ich schon halt auch. Also Liebe, die wirklich ernst und tiefgehend ist, die ist nicht nur dieses Schmetterlinge im Bauch, dieses, mein Partner ist der tollste Mann der Welt oder meine Frau ist die schönste Frau der Welt. Es braucht auch, mir geht mein Ehemann gerade voll auf den Sack. Es braucht auch dieses, manchmal treibt mich meine Frau zu Weißglut. Also es braucht halt auch dieses, Liebe gehört auch mit dazu, dass man miteinander streitet, dass man aneinander arbeitet und irgendwie das Gefühl hat, wir schaffen es immer wieder, auch selbst nach Streit uns zusammenzuraufen. Weil das ist tatsächlich was ich in Gesprächen, gerade wenn es darum geht, sich gegenseitig zu beschreiben, auch immer irgendwo mitbekomme. Das wird dann zwar lustig verpackt und darum geht es mir auch so mit so einem Augenzwinkern. Ja, mein Partner ist manchmal chaotisch und das nervt mich. Aber er schafft es auch auf der anderen Seite, mich immer wieder zu beruhigen und wir schaffen es immer wieder nach Streit zusammenzufinden. Also diese beiden Pole, finde ich, das macht für mich so eine gut gesetzte und stabile partnerschaftliche Beziehung aus, dass man nicht nur dieses verklärte Schmetterlinge hat, sondern dass sich aus diesen verklärten Schmetterlingen auch hin und wieder der eine oder andere Misthaufen.
Und das muss man ja auch sagen, ne, wenn wir an die romantischen Dichter denken oder die mittelalterlichen Minnesänger, erste Verliebtheit ist keine Liebe. Ja? Das ist ein Schwärmen, dieses Verklärte, was du sagst. Und da fand ich noch mal ganz, ganz spannend zu recherchieren, dass es dafür ja in uns auch einen Grund gibt, dass das so ist. Dass wir am Anfang, wenn wir auf jemanden treffen und uns in demjenigen oder derjenigen irgendwie verlieren mit all unseren Gefühlen und den rosa Herzchen, dass das ja auch eine Hormonkiste ist, ne? Also es gibt, und das scheint ja nicht unendlich zu gehen, weil wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, dann wird jede zweite Ehe in Europa geschieden. Also scheint es ja zwischendrin irgendeinen Bug zu geben, was diese große Liebe betrifft. Und ich fand ganz spannend, dass es eine Untersuchung gibt, da hat man frisch Verliebte ins MRT geschoben und einen Hirnscan gemacht.
Ja.
Und hat dann festgestellt, dass eine kleine Region über dem Hirnstamm im Bild tiefrot leuchtet. Und das, was leuchtet im Bild, ist sozusagen das Betriebsgelände einer hocheffizienten Dopaminfabrik. Das ja, heißt, wenn ich frisch verliebt bin, dann wird Dopamin ausgeschüttet und Dopamin steht im Umkehrschluss ne, für unbändige Lust, pochendes Verlangen und so ein Dauerstrahlen, was wir ja auch erleben, wenn wir jemanden treffen, der frisch verliebt ist und du das Gefühl hast, du kannst ihm alles an den Kopf werfen und es kommt überhaupt nicht an, weil er in sich einfach so vor sich hinstrahlt und wir sind buchstäblich high. Also ähnliches würden wir auch mit Drogen bewirken können. Ne? Und was dazu kommt, ist Cortisol.
Das sagt mir auch irgendwas.
Stresshormon.
Ja.
Das sorgt dafür, dass wir eine ganze Zeit von Luft und Liebe leben können. Ne? Also dann haben wir keinen Hunger und dann müssen wir nicht viel schlafen und all diese Dinge. Und gleichzeitig müssen wir beide, das kennen wir ja auch an uns selber, müssen wir ja auch sagen, der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, in diesen extremen Bereichen der Gefühle dauerhaft sich einzunisten. Also die Forschung sagt, Verliebtheit kann ein paar Monate bis maximal ein Jahr irgendwie greifen und dann nüchtern wir wieder aus. Und dann braucht es eben genau dieses andere, was du eingangs geschildert hast aus Gesprächen mit deinen Brautpaaren. Und dafür gibt es ja auch eine weitere Zutat. Kennst du die?
Ich hänge gerade noch an was anderem, was ich noch beitragen wollte. Aber bitte mach.
Oxytocin.
Ach, das sagt mir irgendwas.
Ja, bekannt als Kuschelhormon.
Oh.
Und ich kann dich nicht ernst nehmen mit den Socken, wirklich. Das sorgt. Man würde sagen, ne, die zärtliche Berührung auf der Haut nach dem Sex oder auch die Geburt eines Kindes oder das Stillen eines Kindes, das sorgt für die Verankerung von Verliebtheit im Gehirn. Und das ist das, was eben länger tragen kann. Und dazu gibt es eine Untersuchung.
Mhm.
Ich habe bald Tränen gelacht gestern Abend, als ich das gelesen habe. Forscher haben herausgefunden oder wussten, dass Präriewühlmäuse zu den wenigen Arten gehören, die rein monogam leben in der Mäuserichwelt, Mäusinnen- und Mäuserichwelt.
Okay.
Und das geht zurück auf das Level an Oxytocin in ihrem Körper.
Mhm.
Und wenn die Forscher das gestört haben,
ja,
beispielsweise indem sie männlichen Präriewühlmäusen Alkohol verabreicht haben,
ja,
dann war es dahin mit dem monogamen Leben.
Ich erkenne Muster, die ich von Menschen kenne.
Und dann haben sie sich im Kreis rum vergnügt. Und umgekehrt ist das mit der Bergwühlmaus, habe ich gelernt, die nämlich eher bunt Partner und Partnerinnen wechselt.
Ja.
Und mit einer erhöhten Oxytocingabe werden die plötzlich zu treuen Partnern und Partnerinnen. Das sollte uns Menschen jetzt bitte nicht dazu verleiten, dass wir irgendwelches Oxytocin-Nasenspray oder Deo oder weiß ich nicht was kaufen.
Gibt es sowas?
Ja.
Ah.
Es gibt nichts, was es nicht gibt auf dem Markt.
Ich dachte, ich hätte jetzt die Idee, um Geld zu gewinnen, um West Ham United zu kaufen.
Sorry.
Das ist schade. Mein Weg zum Reichtum.
So. Also es gibt sozusagen allein hormonell was uns über diese Verliebtheitsphase und die schlimmstmöglichste Variante eines Bruchs, wenn wir da an der Stelle ausnüchtern und irgendwie einen harten Entzug erfahren, was uns darüber tragen kann. So.
Weißt du, wo ich eben hängen geblieben bin, da wollte ich dich mit in deinem
meinem Redefluss.
Ja, was heißt Redefluss, aber in deinem durchaus spannenden Part, was so Biochemie betrifft, unterbrechen. Wenn ich überlege, also es gibt ja diese Extrembeispiele im Sinne von, wenn man zu krass verliebt ist, was so in Stalking geht, so im Sinne von, das ist mein Trauma, der muss das doch endlich einsehen und ich laufe dem jetzt hinterher. Mit der negativen Konsequenz, wenn sowas in Brüche geht, dass das ja auch irgendwie in ungesunde Bahnen ausarten kann. Also da habe ich so ein bisschen gerade eben dran gehangen, dass das ja durchaus auch irgendwo in ungesunde Wege sich entwickeln
absolut.
Kann.
Absolut. Ich hänge an dem Punkt auch noch an einer anderen Sache, weil das war auch, da ging auch der Artikel kurz vorbei. Und zwar bezog der sich auf die, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die gute Dame heißt, auf die Historikerin Stefanie Kohns, die beleuchtet, dass die Art und Weise, wie wir Menschen Liebesbeziehungen führen, sich in den letzten 30 Jahren mehr verändert haben als in den 3000 Jahren zuvor. Und dass das insbesondere jüngere Menschen in eine absolute Orientierungslosigkeit stürzt, was auch zu dem passt, was du eingangs referiert hast. Also wir sind hin und her gerissen zwischen der Suche nach romantischen Gefühlen, sicherer Geborgenheit und sexueller Selbstentfaltung und schwanken also immer zwischen Tinder oder irgendeiner anderen Kuppelplattform und vertrauter Beständigkeit. Und klammern uns in der Gemengelage an diese großen Gefühle, die wir irgendwie erwarten, weil die Gesellschaft uns verkauft, dass das Nonplusultra ist. Und weil wir so orientierungslos sind, suchen wir, und das passt so ein bisschen zu unserer Folge aus dem letzten Monat, vermehrt Antworten bei der KI. Ja. Und das große Problem ist, dass die Maschine aber gar nichts weiß über Liebe und Gefühle, was wir nicht in sie reingefüttert haben. Ne?
Wobei ich aber schon sagen muss, den Punkt, den du da erzählst, das ist mir völlig einsehbar und logisch. Allein wenn ich überlege, wie rasant sich Welt in dem Zeitraum, in dem wir beide jetzt auf der Welt sind, verändert hat, wie rasant sich Anspruch an Menschen verändert hat, wie wenig du dein eigenes Leben heute mit dem vergleichen kannst, wie es vor 5 Jahren noch gewesen ist, allein durch Krisenphänomene, und dass sich das halt in allen Lebensbereichen widerspiegelt, das ist mir völlig klar. Also es betrifft ja nicht nur das Thema, was wir zwischendurch immer mal wieder haben, dieses politisch-gesellschaftliche Ding, dass das zwischenmenschliche Beziehungen tangiert, ist mir völlig einsehbar.
Und ich würde ja heute sagen, unsere Gefühle sind im Moment noch der große evolutionäre Vorteil. Also wir brauchen uns ja nicht darüber unterhalten, dass die Technologie uns schlägt.
Ja.
Bei rationalem Denken. Und deswegen haben wir ja nur noch die Gefühlswelt, nur noch in Anführungszeichen, weil wir, wenn wir es schaffen, uns von unseren Gefühlen leiten zu lassen oder denen Raum zu geben, dann fühlen wir ja, um zu verstehen, was wir erleben. Also in dem Moment, in dem ich irgendwie mit einer fettriefenden Pizza bei dir vorbeikomme, löst das genauso ein Gefühl aus, wie wenn das ein Gefühl in uns auslösen würde, wenn wir die Info bekämen im Freundeskreis, ist ein Partner ausgebrochen und hat irgendwie betrogen, und wir haben immer gedacht, boah, die führen die perfekte Beziehung, das macht ja was mit uns.
Ja, es wäre schlimm, wenn es das nicht machen würde. Also da finde ich eher, das finde ich eher verwunderlich.
Also das eigentlich sind unsere Gefühle ja das Schmiermittel für ein soziales Miteinander, und umso bedenklicher finde ich es, wenn wir versuchen, die große Liebe mit der KI zu thematisieren.
Weil ich schon auch sehe, dass dieses Thema Suche nach Liebe was ist, was sich ja schon immer im Menschen durchgetragen hat. Also ich hatte da interessanterweise leider nie eine Vorlesung dazu, aber es gibt biblisch gesehen das Hohe Lied der Liebe oder das Hohe Lied als Buch. Das ist alttestamentlich, das besteht aus so Knallersätzen wie deine Brüste sind wie junge Kitze. Also es ist im Prinzip Liebesdichtung.
So was steht in der Bibel?
Ja, ja. Also ich krieg den Satz nicht 100% zusammen, aber so in die Richtung geht das. Es beschreibt im Prinzip eigentlich einen Partner, der über seine Partnerin was beschreibt, wobei man sich wissenschaftlich darüber streitet, ob es tatsächlich auf der menschlich-partnerschaftlichen Ebene ist oder ob es irgendwie so eine Meta-Ebene drin hat, im Sinne von Gott, der über Menschen spricht, oder Menschen, die über die himmlische Stadt Jerusalem. Also es ist irgendwie ganz, mir nicht ganz so im Hinterkopf geblieben, was so der theologische Aspekt ist, warum es das in die Bibel geschafft hat. Biblisch, das Hohe Lied. Ist interessanterweise teilweise auch mal für Trauungsgottesdienste in manchen Teilen als Textvorschlag mit dabei, hatte ich aber, glaube ich, nie. es geht so, so dieses meine Freundin, so, so in diese, diese Richtung, mhm. Das taucht da manchmal auf. Da musste ich gerade dran denken, weil ich da schon auch wahrnehme, dass dieses Thema, wenn du von Minne-Gesang redest, mhm. Also dass ich das in irgendeiner Art und Weise immer so als Thema, dieses Suchen nach Liebe irgendwo durchgehalten hat und nicht nur partnerschaftlich, wie jetzt gerade beim Hohelied, ja. Sondern schon auch im Sinne von, dass sich doch jeder Mensch irgendwie wünscht, geliebt zu sein. Also jemanden zu haben, der einem Liebe schenkt, nicht nur im Sinne von partnerschaftlichen, weil sonst hätte ich ja so meine Probleme, aber ja. Sondern auch so in dem Gefühl von, da sind Leute, die mir Liebe auf eine andere Art zeigen als rein körperlich, sondern halt auch durch das Gefühl von einem bedingungslos zu mir stehen, mich annehmen können, wie ich bin, meine Schrullen und komischen Socken ertragen. Auf jeden Fall.
Große Heiko-Liebe kann ich dazu nur sagen, oh. Trotz der Socken.
Jetzt bin ich, weiß nicht, was ich sagen
muss. Musst du auch gar nicht. Ich würde an der Stelle nochmal in die Tiefe gehen wollen.
Ja.
Weil, also ich glaube, wir beide haben klar, dass das, was die KI als große Liebe postuliert oder auch ne, die Medien, dass man da vielleicht nochmal hingucken sollte. Also nochmal für sich genau klar haben, was sind denn vielleicht in Bezug auf die große Liebe unsere vielleicht auch unerfüllbaren Erwartungen und wie steht unser Gefühlsleben dazu und wie vielleicht auch unsere Prägung.
Witzigerweise ja. In dem Zusammenhang, ich kann ja immer nur so Praxisdinge da noch einstreuen. Das ist so das Unromantischste, was ich in der Trauungsvorbereitung machen muss, nämlich mit Leuten das Eheprotokoll ausfüllen. Kennst du das noch von deiner Hochzeit?
Ich glaube, das war das, was der Kai und ich nochmal mit neuem Datum versehen mussten, weil es schon abgelaufen war.
Da gibt's
in der Annahme, wir hätten zwischenzeitlich schon wen anders heiraten können. Ich habe gedacht, ich krabbel durchs Telefon. Ja, ich habe einen praktischen Erfahrungswert damit, möchte nicht daran
da
erinnert werden.
Da taucht irgendwann auch der Punkt auch so von wegen, bestätigen Sie, dass Sie Ihren Partner vor der Ehe unterrichten werden, falls eine Eigenschaft an Ihnen vorliegt, die eheliche Gemeinschaft schwer stören kann. Das ist so der unromantischste Teil, weil ich dann immer Brautpaaren versuchen muss zu erklären, was meine Kirche damit von ihnen gerade will und was aber auch irgendwie einen ernsten Hintergrund hat, weil es ja auch irgendwo darum geht, ums voneinander Wissen, Eigenschaften an anderen mitzunehmen, die vielleicht nicht so easy peasy im Handeln sind und halt Offenheit mit in Partnerschaften
reinzubringen. Ja, und das passt aber zu zwei Punkten, die mir über die ich nachgedacht habe, ausgehend von den Dingen, die ich jetzt so gelesen habe. Das eine ist, schaffen wir es, in einer Partnerschaft unsere Verletzlichkeit zu zeigen? Weil im Grunde müssen wir ja sagen, niemand kann uns alles geben und auch unser Lieblingsmensch wird uns wohl mal enttäuschen. Ne? Und wir alle kennen ja diese Krise und hadern dann damit. Und manchmal stellt sich sicherlich auch die Frage, ist das das, was ich tragen und halten und haben will, ne? Weil dann Beziehungen sich ja unfassbar unsicher anfühlen.
Ja gut, die Frage ist halt auch, also zum einen, wie viel Fehler bin ich bereit zu vergeben? Wie viel
Das wäre noch mein nächster Punkt.
Wie viel Schwierigkeiten bin ich bereit, miteinander zu tragen? Wie sehr bin ich bereit, Kompromisse einzugehen? Also es sind ja viele Dinge, die man so in so der Verliebtheitsphase und, völlig ausblenden kann.
Und habe ich die Offenheit, über meine Sehnsüchte, die in mir liegen, zu sprechen, ohne dass ich daraus einen Vorwurf an mein Gegenüber adressiere? Sondern einfach in Anführungszeichen, an der Stelle nicht in der Oberflächlichkeit zu bleiben, sondern zu sagen, guck dahin, da tut's weh, kannst du da mit mir hinschauen?
Weißt du, das erinnert mich an was ich, bei irgendeiner Trauung hatte ich das als Trauspruch des Brautpaares. Das habe ich damals so ein bisschen mit einem Lächeln quittiert. Aber je mehr ich halt in den letzten Jahren darüber nachgedacht habe, fand ich diesen Spruch irgendwie, hatte der schon einen Sinn. Die hatten sich irgendwie aufgeschrieben, die Ehe ist ein Kampf, der mit Ringen beginnt. So, das klingt so als Außenstehender so ein bisschen, haha, Schenkelklopfer, lustig, frech. Aber wenn man sich ja ernsthaft drüber Gedanken macht, ist das Bild vielleicht ein bisschen drüber und martialisch, aber
ja, es hat halt schon einen Kern. Genau, ich glaube nicht, weil ich würde sagen, in dem Moment, in dem ich meine verletzliche Seite offenlegen kann, dann ist das der Punkt, wo tatsächlich Intimität entsteht. Und da spreche ich jetzt nicht von Erotik, sondern von Verbundenheit und Nahesein. Und dazu gehört für mich auch, dass Lieben auch bedeutet, Enttäuschungen und Beschränkungen anzunehmen. Das geht ja zum einen daraus. Und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, jemanden zu lieben tut weh und ist Arbeit.
Deshalb bin ich auf diesen Satz gerade gekommen, weil ich auf der einen Seite finde, dass der Begriff Kampf ist vielleicht ein bisschen deplatziert und schwierig, aber im Kern ist das, was dahinter steckt, schon das, wie du das beschreibst. Es ist ein Ringen miteinander. Es ist auch ein Ringen mit sich selbst. Kann ich mich gerade mit meinen Problemen öffnen? Mute ich meinem Partner oder meiner Partnerin gerade zu, dass ich einen ziemlich beschissenen Arbeitstag hatte oder dass irgendwas vorgefallen ist oder was auch immer? Aber auf der anderen Seite, wenn ich jemanden mich zumuten kann, ist das doch eigentlich das Maximalste, was ich mir im Leben wünsche, dass mich jemand genauso annehmen kann, wie ich bin, nicht nur mit meinen Ecken und Kanten, sondern gerade auch mit meinen Verletzlichkeiten im Leben, mit meinen Schwierigkeiten, die ich momentan mit dem Alltag habe, also mit der Situation, wie ich gerade bin.
Und das hat so gar nichts damit zu tun, wenn wir an irgendwelche Popsongs zum Thema Liebe denken, das hat so gar nichts damit zu tun mit You can always get what you want. Das ist es einfach nicht. Ja? Also es ist ein Prozess und dazu gehört auch das Unerfüllte in der Liebe immer wieder auszuhalten. Und dazu habe ich auch eine spannende Studie gefunden aus dem Jahr 2010 in Taiwan, die tatsächlich sich auch nennt Liebe tut weh. Auch da ging es um einen Hirnscan und man hat in dieser Studie belegen können, wie Paare einander mitfühlen. Also dem einen ist ein Schmerzreiz zugefügt worden und der andere lag im Hirnscan und hat mitbekommen, dass es dieses Schmerzempfinden gab und hat mitgefühlt. Und das hat sich in den Bildern gezeigt.
Ja, was ich an dem Punkt, was mir da noch einfällt, was gerade so an der Studie so ein bisschen zusammenhängt, ist so das Thema, ich weiß nicht, wie du das so definierst und siehst, aber wenn ich so überlege, es gibt ja oft manchmal so dieses belächelte, man ist zusammen als Paar irgendwo und die Frau sagt, wir gehen oder wir haben. Also dieses wir als Paar definieren uns als wir.
Der Kai und ich haben da eine Aussage zu.
Das ist so das, was ich in Ehe, also gerade in Traupredigten immer wieder irgendwo mal einstreut. Das ist so das eine, klar, es ist wichtig, dass man sich als Paar, glaube ich, zusammen stark fühlt und zusammen stark ist. Aber man sollte, finde ich, auch in Beziehungen nie das Ich irgendwie zu kurz kommen lassen oder dem anderen auch Raum geben, ich zu sein.
Das auffällt bei Dritten, dann kommt immer unser Spruch, wir mögen keine Pilze. Tatsächlich essen wir Pilze. Aber es entstand genau aus so einer Situation heraus, dass der eine über die andere gesagt hat, wir mögen keine Pilze. Und ich wusste, dass sie sehr wohl sehr gerne Pilze isst und der einfach sein eigenes Dislike auf genau.
Das ist halt das, was ich mir so als Akzent irgendwo, wann immer es passt, mir da in Traupredigten reintrage, weil ich glaube schon für mich, als jemand, der gerade, wenn es ums Heiraten geht, sehr stark für andere seinen Beruf halt ausführt, das immer gerne mit auf den Weg gibt, weil ich manchmal Sorge habe, dass sowas dann auch irgendwo zu kurz kommen kann, dem anderen den Raum zu geben, sein zu dürfen, wie man ist. Das betrifft für mich jetzt nicht nur Paare, sondern ich sehe das auch oft auch als Thema, wenn es um den Thema Trauerkontext geht. Das ist auch eine Frage, die ich relativ häufig stelle, wenn Kinder da sind. Wie war er denn so als Vater oder als Mutter? Also so Vater, Mutter, die dann gesagt haben, du musst das machen, du musst das machen, du musst unbedingt den Familienbetrieb übernehmen. Also die klar gesagt hat, was Mann zu tun hat oder war eigentlich im Umkehrschluss das Gegenteil und konnte Freiräume lassen, sich selbst entfalten lassen. Also weil das für mich schon auch zum Leben dazugehört.
Ja, und gleichzeitig ist, finde ich, aber Liebe auch, also die lebt auch von Commitment, ne? Und Engagement und doch auch ein Stück weit Verpflichtung und vielleicht gerade das in der Entschiedenheit auch gemeinsam Durststrecken zu überstehen. Und uns zu erlauben, auch in schwierigen Phasen dahin zu schauen, was diese Beziehung uns ermöglicht hat. Familie, Freunde, Geborgenheit, irgendwie einen gemeinsamen Platz in der Welt.
Was ich schon auch für mich sehe, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, ich glaube schon, dass Liebe als Gefühl wahrscheinlich das schönste Gefühl ist, was es gibt. Aber gleichzeitig auch das Schwierigste. Weil Liebe ja so einen wahnsinnigen Bandbreite hat an, es hat auf einem dieses Bedingungslose, dieses dem anderen was Gutes wollen, aber gleichzeitig auch für sich daraus was Gutes nehmen. Also es hat so viele Facetten, die...
Ich weiß nicht, ob ich es als schönste Gefühl bezeichnen würde, weil ich glaube, ich dafür schon auch das ein oder andere Mal gerade zum Ende von Beziehungen hin erlebt habe, wie verdammt weh das auch tut.
Das ist aber also, das, was ich meine.
Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht mit das, was Vielschichtigkeit an weiteren Emotionen irgendwie bindet unter diesem großen Begriff. Da würde ich mitgehen.
Aber was ich sagen wollte, ist halt dieses, für mich das schönste Gefühl, aber halt in dem Sinne unfassbar schwierig, weil du das erlebst, was du ja auch beschreibst. Also zum einen dieses bedingungslos glücklich sein und glücklich fühlen, dann auf der anderen Seite nach einer Trennung diesen brutalen Schmerz, weil Liebe zerbrochen ist. Also diese Janusgesichtigkeit von
wow,
wo wir bei den Römern gewesen sind.
Und dann habe ich noch gelesen, dass das fand ich auch schön. Das ist, glaube ich, für mich mit der schönste Teil in einer Beziehung. Der Philosoph Harry Frankfurt hat sich mit dem Thema Liebe beschäftigt und kam zu der Erkenntnis, Liebe ist Care, also Fürsorge. Und wenn man da in die Wissenschaft zuschaut, dann sieht man, dass in diesem Punkt der Fürsorge der Unterschied zwischen funktionierenden und zerrütteten Paaren sich sehr gut darstellen lässt. Ja? Also funktionierende Paare sind ständig damit beschäftigt, ihre Beziehung zu reparieren und zu heilen und neue Wege zu gehen und sich neu auszuprobieren und neue Verliebtheit zu erfahren und ne, sind ständig zusammen im Prozess und auf dem Weg mit all den Höhen und Tiefen, die das mit sich bringt, weil sie eben damit beschäftigt sind, immer wieder aufs Neue aufeinander zuzugehen und nicht, wie zerrüttete Paare das tun, wochenlang konfliktbehaftet aneinander vorbeizuschleichen, ohne eben diese von uns vorher schon angesprochene verletzlichende Selbstöffnung zu zeigen. Und gleichzeitig müssen wir sagen, Fürsorge klingt nicht besonders sexy, ne? Also
ja? Ist das ein Folgentitel? Oh Gott.
Ja. Und gleichzeitig denke ich aber, was zum Kuckuck soll denn erotischer sein, als verstanden zu werden? Mit all dem, was man mitbringt. Ganz ohne grüne Socken und rote Dessous.
Hallo? Halt, stopp. Jetzt wird's wild. Ich muss hier noch gleich weiterreden. Du kannst mich doch nicht so zum Lachen noch aus dem Konzept bringen.
Aber du verstehst, was ich meine.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es gerade verstehen möchte.
Das ist ein anderes Thema.
Ich fühle mich gerade so, ich habe schon den Folgentitel für die Folge aufgeschrieben, aber ich würde es dir gleich eröffnen, warum die Folge so heißt, wie es heißt. Aber es ist schon gut.
Aber du gehst im Punkt der Fürsorge mit,
aber
oder nicht?
Aber sowas von, natürlich.
Natürlich.
Ich gehe überall mit dir hin, auch zur Fürsorge.
Das ist gut.
Oh Gott. Zu meiner Sekretärin hätte ich gesagt, Formulierung. Okay. Ich bin, glaube ich, heute wie ein Schmetterling, der von einem Gedanken zum nächsten schmettert und sich mühsam sortieren muss.
Aber das ist, ich finde, haben wir nicht den perfekten Schlusspunkt jetzt eigentlich erreicht? Also können wir nicht unseren Zuhörenden genau diese Frage jetzt mitgeben und sie im Raum stehen lassen?
Wolltest du damit sagen,
also
besser
wird's? Was kann erotischer sein, als verstanden zu werden? Können wir darüber bitte mit unseren Nächsten ins Gespräch kommen? Können wir diese Frage der Kollegin im Büro adressieren?
Oh
können
Gott.
Wir die Frage mit zur nächsten Familienfeier nehmen?
Ich sehe da Potenzial für Situationscomic.
Kann man diese Frage bei der nächsten Karnevalsparty an der Bar einem weltfremden Menschen
an
den Kopf werfen?
Ich sehe jetzt, bei der Kollegin sehe ich jetzt gerade Grenzen der Präventionsordnung vielleicht schon anberührt, aber mit der Kollegin über Erotik sprechen.
Sätze. Nein, es geht ums Verstandenwerden, Heiko.
Hallo?
Kann es etwas
es ist ein Audiomedium,
Erotischeres geben, als verstanden und angenommen zu werden?
Ich würde das jetzt mal in die Welt reintragen, als alle, die das hören, die 5,3 Millionen Leute. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank Anke, die hin und wieder unseren Instagram-Account fleißig betreut, begleitet und macht.
Ich werde die Frage dort nochmal zum Besten geben.
Ja, würde ich genau so sagen. Das finde ich, grundsätzlich müsste ich mir darüber echt in aller Ruhe mal Gedanken machen, wenn mein Gehirn nicht einem Schmetterling gleicht.
Ja, ich finde, diese Frage ist eine gute Fragestellung für deine Trauung am 14.02.
Nee, da habe ich tatsächlich schon irgendwie eine Idee. Nee, spoilern ist nicht, das war noch nie so meins, aber ich muss ja irgendwie was aus dem Fakt machen, dass wir an dem Tag, wo wir da Trauung feiern, zwei Anlässe feiern.
So wie am 14. Februar nicht nur Valentinstag ist, sondern in USA und Großbritannien auch nationaler Tag des Kondoms. Ich finde, damit schließt sich in dieser Folge der...
Einzig sollte das als Predigtgegenstand benutzt.
Par excellence. Und ich glaube, wir durften feststellen, dass wir vermutlich noch drei weitere Folgen mit dem Punkt der Liebe irgendwie hätten füllen können, weil es so vielschichtig ist.
Das hatten wir, glaube ich, heute hervorragend deutlich gemacht, ohne uns jetzt selbstlobend auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ich glaube, wir haben mich mit meinen ernsten religiösen Ansichten und du mit deinen wissenschaftlich fundierten Ansichten haben, glaube ich, viel zum Nachdenken angeregt. Soll ich noch erzählen, wann die nächste Folge kommt, bevor uns
irgendwie... Steht auf deinem Zettel.
Ich habe es eben mühsam
gut vorbereitet heute. Ich möchte nur noch mal sagen, es ist der Zettel, den ich dem Heiko zu Beginn der Podcast-Folge in die Hand gedrückt habe. Bitte gerne, Herr Pastor.
Ich lebe davon, dass Leute mir zuarbeiten.
Ja, hervorragend. Ich schicke die Rechnung.
Ja, ich würde sie zur Zahlung anweisen. diese Folge ist ja die Februarfolge, wie man unschwer gemerkt hat.
Ja.
Die Märzfolge kommt am 2.3., was ein Monat nach der Februarfolge ist.
Und ich kann jetzt schon sagen, das wird äußerst unterhaltsam werden, weil der Heiko sich ungefähr den absurdesten Feiertag im ganzen März ausgesucht hat.
Das ist der, das ist super. Ich bin null vorbereitet, aber ich freue mich schon.
Ja, es wird gut werden.
Also ihr hört uns auf jeden Fall am 2.3. wieder, sollten wir euch nicht heute verschreckt haben, aber ich bin davon überzeugt, dass wir euch so animiert haben, lieb zueinander zu sein, dass ihr auch lieb zu uns seid und uns weiterhört.
Blumenkübel.
Ja, aber vorher Instagram.
Oh, Instagram. Es ist richtig was los auf Instagram. Wir generieren seit kurzem KI-Bildchen. Wir sind voll on fire. Also gerne Anke folgen,
on fire.
Schreiben, Likes da lassen. Wir freuen uns.
Ich habe momentan Musikphase.
Zu finden sind wir unter Leto Ciso.
Woop, woop. Ich würde jetzt wooen, aber das ist mit meiner woop, Stimme woop. Heute Morgen nicht ganz so. Blumenkübel. Wer möchte anfangen? Das klingt jetzt so, als wären hier 15 Leute im Raum. Möchtest du zuerst oder ich?
Ich glaube, mein Blumenkübel ist diese heutige Podcast-Aufnahme mit dir. Wer hätte gedacht, dass das so unterhaltsam werden kann, nachdem heute Morgen aus deinen Textnachrichten schon eine gewisse Frustration herausspürbar war und ich einfach gerade feiere für mich, dass ich ausgehend von meiner Schleifchenfrage, die übrigens zu einem Tattoo geführt hat im Nachgang, jetzt eine neue Frage habe, mit der ich mit Dritten ins Gespräch gehen kann. Ich werde die Frage der Erotik des Verstandenwerdens mit in meinen Alltag integrieren. Das ist mein Blumenkübel.
Ich sehe mich da gerade immer noch drüber. mein Blumenkübel tatsächlich, wenn ich an den heutigen Tag denke, neben dem Anke hat es geschafft, mich in gute Laune zu bringen. Das, ich würde meinen Hut davor ziehen und Danke sagen, wenn ich gerade einen Hut an hätte. Aber ich glaube, mein Blumenkübel momentan ist, es ist immer noch Karneval. Ich habe momentan meine Musikphase, wie man zwischendurch in der Folge gemerkt hat, und mir schwappen immer irgendwelche Lieder durch den Kopf. Ganz hart ist momentan, mein Büro ist momentan auf Wir sagen Dank.
Oh Gott, stopp, danke.
Für diesen guten danke. Morgen. Also gute Laune oder Wahnsinn zeigt sich bei mir meistens in Musik.
Gut.
Das ist tatsächlich momentan so. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass mein Blumenkübel noch ergänzt wird dadurch, dass ich heute und morgen Besuch habe. Der kommt heute Abend und bleibt bis morgen. Und meine Patenkinder kommen am Sonntag.
Ja, das klingt hervorragend.
Also ich habe sehr positive Aussichten, dass ich auf jeden Fall nicht nur durch dich, sondern durch andere liebe Menschen noch ein wenig aufgeheitert werde.
Wie gut, dass es dir Liebe gibt. Mhm,
genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde jetzt mal sagen,
alles Gute und Herr bis zum Schaffner, nächsten Mal.
Fahren Sie mal das Outro ab. Tschüss.